Breitband Topic.
Im Musikbereich gibt es Independent-Künstler und Indie-Labels. Im Filmbereich gibt es kleine Produktionsfirmen, Autorenfilme und unabhängige Verleihe und Kinos. Und bei Computerspielen? Neben den großen Produktionen, den sogenannten AAA-Spielen, hat sich auch eine Indie-Game-Szene entwickelt, die für neue, innovative Impulse sorgt.
Und in dieser Woche traf sich diese Szene in Berlin beim Amaze Indie Connect, einer Computerspiele-Konferenz für Indie-Entwickler. Und bevor wir gleich darüber reden, was die Indies so anders und so neu machen wollen, stellt uns Christian Schiffer die Szene etwas genauer vor.
Natürlich, auch auf der Amaze-Konferenz ist es laut, es rumst und piepst an jeder Ecke. Und natürlich ist auch hier die Bildschirmdichte ziemlich hoch. Und ja, auch hier hängen junge Leute an Controllern herum. Das ist aber auch schon alles, was dieses Indie-Game-Festival mit anderen Computerspiel-Events gemein hat. Etwa mit der Gamescom, die jedes Jahr in Köln die Massen anzieht. Statt sich mit Teenager-Horden durch riesige Hallen zu wälzen, sitzt man hier mit bärtigen Hipstern im Biergarten herum und fachsimpelt über die neuesten Geniestreiche unabhängiger Spieleentwickler. Das Ganze findet statt auf dem Urban-Spree-Gelände, einer ziemlich coolen Location in Berlin-Friedrichshain, die ziemlich viel kaputten Industriescham versprüht. Organisiert hat dieses zweite Maze-Festival Thorsten Wiedemann.
Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass es so interdisziplinär wie möglich ist. Deswegen habe ich auch Interface-Designer eingeladen, die Workshops geben, Musiker eingeladen, die gute Konzerte geben, die vielleicht eben nicht nur Chiptune machen, sondern auch andere Sachen, wie zum Beispiel Ankle Pants. Es geht auch darum, irgendwie Street-Artists mit einzubinden. Deswegen haben wir eine große Wand wahlen lassen, die man von der Warschauer Straße aus sehen kann. Die Location an sich ist im Endeffekt auch eine Street-Art-Location, wo Street-Art ausgestellt wird, aber auch andere Künstler. Und somit möchte ich gerne auch ein Publikum erreichen, was eigentlich normalerweise keine Spiele spielt.
Die Spiele stehen natürlich trotzdem im Vordergrund. Nur geht es hier nicht um Multimillionenproduktionen, sondern eben um Indie-Games. Spiele, die von wenigen Leuten programmiert werden, ohne die großen Verlagshäuser der Computerspielindustrie und Millionenbudgets im Rücken. Indie-Games sind der vielleicht wichtigste Computerspieltrend der letzten Jahre. Und, auch das wird hier diskutiert, mittlerweile gar nicht mehr so Indie, sondern oft auch ziemlich Mainstream, zumindest wirtschaftlich betrachtet. Indie-Spiele wie Minecraft spielen mittlerweile dreistellige Millionenbeträge ein. Große Firmen wie Sony oder Electronic Arts gründen eigene Indie-Abteilungen. Denn Indie, das ist auch das Versprechen, etwas Neues, etwas Aufregendes zu versuchen. Indie, das steht für experimentelle Grafik, für ausgefallenes Spieldesign, für Inhalte, die dem Mainstream zu unbequem sind und letztlich auch für den Anspruch, Computerspiele als Kulturgut weiterzubringen, zu beweisen, dass dieses Medium mehr ist als nur ein unterhaltsamer Geschicklichkeitstest. Dieses Anliegen verfolgt auch Oliver. Und er freut sich, dass er auf der Maze Gleichgesinnte findet.
Bei mir war es jetzt speziell so, dass ich das letzte Jahr halt an meinem eigenen Projekt alleine an meinem Rechner gearbeitet habe. Und dann ist es ein bisschen schwer zu sehen, dass es auch noch andere gibt, die eigentlich genau das Gleiche durchgemacht haben. Und das hilft dann, über die speziellen Probleme reden zu können und sowas alles.
Im Vergleich zum letzten Jahr sind dieses Mal etwa dreimal so viele Menschen gekommen. Die Amaze ist auf dem besten Weg, sich zu etablieren und den Indie-Spielen die Bühne zu geben, die sie schon längst verdient haben.
Christian Schiffer war für Breitband auf der Amaze Indie Connect Konferenz und wir waren auch dort und haben zwei Spieleentwickler und Autoren getroffen. Einer ist Jan Müller-Michaelis, der hat in dieser Woche den Deutschen Computerspielepreis für sein Adventure-Spiel Chaos auf Deponia bekommen.
Ja, und der andere ist Jonas Kyratzis, ebenfalls Indie-Spieleentwickler. Für beide steht die Erzählweise eines Spiels im Vordergrund und genau darüber haben wir auch mit beiden gesprochen. Schnell wurde klar, die Geschichte eines Spiels wird viel zu oft vernachlässigt.
Und Jan Müller-Michaelis findet dabei, dass die Geschichten in Spielen zu starr und zu unabhängig vom Verhalten des Spielers erzählt werden. Und für Jonas Kyratzis gibt es einfach zu wenig wahre epische Geschichten. Wir wollten zuerst wissen, was vor allem Jonas Kyratzis beim Epos in Games stört. Den hören Sie auch als erstes, bevor sich dann später Jan Müller-Michaelis noch einmischt.
Meine Kritik liegt nicht an der Epik, sondern daran, dass wir alles episch nennen, aber es ist im Endeffekt relativ platt. Mich interessiert das Epos als Form. Ich finde, wir haben eigentlich in der Kunst insgesamt, nicht in den Videospielen, sondern insgesamt in der Welt der Kunst ein bisschen was verloren, als wir irgendwie plötzlich angefangen haben zu denken, wir müssen uns nur auf das Persönliche konzentrieren. Das hat natürlich viel mit Postmodernismus und so weiter zu tun, mit dieser ganzen Angst vor den größeren Geschichten, vor dem Kommunismus und vor halt solchen Perspektiven über, wie entwickelt sich Geschichte, wie entwickelt sich die Menschheit. Fortschritt ist jetzt ein Wort, wo man sagt, ah, gibt es das wirklich? Aber für mich ist das eigentlich etwas, was wir vor allem heutzutage, wo so riesige Sachen in der Welt geschehen, wie der arabische Frühling und so weiter. Also die Welt ändert sich auf eine große Art und Weise und Menschen kämpfen wirklich für ihre Rechte. Und das heißt, das Epos ist eigentlich heutzutage relevant. Aber Epos heißt nicht so ein billiger Fantasy-Unsinn unbedingt, ja. Und das ist, was mich stört, dass wir im Endeffekt zwar die Worte haben, aber nicht wirklich den Sinn dahinter behalten.
Wie kann man denn diesen Epos, wie Sie den verstehen, in einem Spiel abbilden? Wie macht man das?
Ich würde sagen, indem man einfach genau den gleichen Anspruch hat, den ein Künstler hat, der etwas Episches wie zum Beispiel John Milton mit Paradise Lost oder Olaf Stapleton, englischer Schriftsteller, Star Maker, den Anspruch zu haben, etwas über die Welt zu sagen, nach außen zu sehen, die Geschichte zu betrachten, die Menschheit zu betrachten, auf eine ernste und komplexe Art und Weise.
Dasselbe gilt natürlich aber auch für die persönlichen Geschichten. Also ich habe teilweise Geschichten, die durchaus halt irgendwie einen Konflikt halt irgendwie, der oberflächlich betrachtet halt eher wie ein epischer Konflikt aussieht. Aber der Ursprung von meinen Geschichten liegt dann immer im Charakter. Also ich habe halt immer die tatsächlich sehr persönliche Geschichten, sehr Geschichten, die halt wirklich innerhalb meiner Hauptfigur ausgetragen werden. Und das ist tatsächlich auch was ich deswegen mache, weil ich sonst nicht sehe in der Spielbranche, also unter den vorhandenen Spielen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Spiele, die so tun, als würden sie überhaupt erstmal eine Geschichte erzählen, aber es gar nicht tun. Also das gilt erschreckenderweise für über 95% aller erzählerischen Spiele, aller Spiele, die halt sagen, wir haben Protagonisten und es gibt gar keinen Protagonisten, weil er nicht wirklich einen Konflikt hat. Oder wenn, dann wird dieser Konflikt gar nicht im Spiel ausgetragen, sondern außerhalb des Gameplays. Und diese Möglichkeiten, die wir überhaupt haben, interaktive Geschichten zu erzählen, in dem Sinne, dass wir die Geschichte während des Spielens erleben, wirklich durch das Spielen, durch die Hindernisse, die wir als Spieler beim Spielen haben, die werden so wenig genutzt. Da sind wir noch so am Anfang. Da sind wir gerade in einen ganz riesigen Saal getreten, wahrscheinlich irgendwie ein unendlich großer Saal, und stehen halt noch vorne in der Tür. Und es gibt halt zwei, drei prominente Beispiele, wo eben versucht wurde, überhaupt diese Interaktion zu benutzen, um die Geschichte zu erzählen. Ich nenne da jetzt Heavy Rain und The Walking Dead. Das sind zwei Adventure-Spiele der neuesten Generation. Aber von der Geschichte her haben wir dort einen Denzel Washington-Film und eben eine Zombie-Geschichte. Das sind beides halt relativ platte Geschichten. Die Spiele sind großartig, aber die Geschichten sind halt nicht besonders fisch und die Möglichkeiten, da halt viel tiefer reinzugehen und viel mehr zu machen und eben dieses Drama oder eben auch das Epos halt viel erlebbarer zu machen, als es durch andere Medien der Fall wäre. Da liegt noch eine riesige Fläche vor uns,
Brach. Das sehe ich auch so. Und was mich auch sehr interessiert, ist, dass, also meine Spiele sind sehr charakterorientiert auch und basieren auf Charakteren und auf Dialog mit Charakteren. Aber was mich auch interessiert, ist, dass ein Computerspiel erschafft immer eine Welt. Und das heißt, wir können den Menschen auch im Kontext zeigen. Das heißt, im Kontext der Gesellschaft, im Kontext der Geschichte. Und das ist etwas, was mir heutzutage viel zu sehr fehlt in der Kunst insgesamt. Dass wir also nicht nur den Menschen von innen betrachten, sondern auch von außen und sehen, wie interagieren wir mit anderen Menschen, in was für einer Welt leben wir. Und das können Spiele besonders gut machen.
Das ist das Erfrischendste, was ich hier jemals erlebt habe. Ich unterhalte mich mit jemandem tatsächlich über die Inhalte, und zwar über, was für Inhalte überhaupt erzählt werden sollten und gar nicht, wie sie erzählt werden.
Aber
das passiert sonst nie.
Ist das nicht, ich dachte gerade, das müsste doch wahrscheinlich in der Indie-Szene genau ständig passieren, wenn man von außen drauf guckt, genau, dass es um die Inhalte geht und dass womöglich auch weiter getrieben wird, die Idee, was die können, die Spiele, dass die Werkzeuge gesellschaftlicher Gestaltung sein könnten, dass irgendwann diese Kulturgutfrage anders betrachtet wird. Ist es wirklich so neu jetzt für Sie beide, dass Sie da so in Dialog geraten?
Ja, für mich ist es tatsächlich neu.
Ich hänge vielleicht in etwas kleineren Teilen der Indie-Szene rum, den obskureren Teilen manchmal. Also es gibt es auf jeden Fall. Nicht überall, das ist wahr. Es ist hier und da, gibt es das aber schon. Ich wünsche mir, es würde es mehr geben. Und ich wünsche mir vielleicht, es wäre weniger sagen wir mal, individualistisch. Das ist vielleicht eine Sache, die mich stört.
Können wir noch mal kurz auf diese Kulturgutfrage zu sprechen kommen, die ich hier angesprochen habe? Ist das ein Thema für Sie beide? Also diese Forderung, dass Games eben als Kulturgut anerkannt werden sollten, dass es eben nicht nur Freizeitbeschäftigung ist und auf die so ein bisschen herabgeschaut wird, sondern dass Spielebesprechungen im Feuilleton stattfinden könnten etc. Ist das ein Thema für Sie beide?
Unbedingt. Aber ich glaube, auch dafür brauchen wir halt einen besseren Begriff von Games, also vielleicht nicht kein besseres Wort, aber einfach diese Vorstellung von diesem riesigen Medium, das halt so heterogen ist, dass man halt, man kann halt ein Formel-1-Rennspiel oder einen Fußballmanager halt nicht genauso besprechen wie halt einen interaktiven Roman. Wahrscheinlich muss man einen Fußballmanager auch nicht halt unbedingt im Feuilleton besprechen. Weiß nicht, vielleicht doch, aber man spricht halt über ganz andere Sachen dort.
Und aber woran liegt das? Kann es sein, dass irgendwie immer noch eine Hürde da ist für viele, vielleicht auch Fachjournalisten in dem Bereich, die normalerweise im Feuilleton sich rumtreiben, weil eben die Spielmechanik vielleicht noch zu komplex ist, dass man, weil der Anteil von Geschicklichkeit, die man in der Geschichte auch ja sozusagen bewältigen muss, zu hoch ist, dass man sich das nicht traut. Ist nicht so wie ein Buch lesen, ne? Nee, es ist halt schon noch ein bisschen mehr, wie Sie auch gesagt haben, interaktiv, wird gefordert.
Das ist der Grund. Es ist nicht so wie ein Buch lesen. Was es? Möglicherweise ist solitär zu spielen durchaus einfacher, also auf dem Windows-Rechner ist durchaus einfacher als ein Buch zu lesen. Möglicherweise ist ein Actionspiel, ein Tomb Raider zu spielen, ist nicht so einfach wie ein Buch zu lesen. Dafür braucht man schon Skills oder Super Mario. Einen interaktiven Roman zu spielen kann durchaus mindestens genauso einfach, wenn nicht sogar einfacher sein, als ein Buch zu lesen. Andere sind aber wiederum viel schwieriger, als ein Buch zu lesen. Das ist eine neue Dimension, eine neue Achse, eine neue Abstufung, die halt irgendwo dazukommt. Das ist eben nicht nur das Worte lesen, sondern man hat eben die Möglichkeit, ganz andere Komponenten mit reinzubringen, die halt auch was ganz anderes fordern vom Spieler. Und man kann sich darüber nicht einig sein. Aber selbst die wenigsten Leute aus der Branche würden halt, wenn irgendjemand sagt, ich spiele keine Computerspiele, die sind mir zu schwer, käme auf die Idee, halt zu sagen, ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Spiele und die meisten sind überhaupt nicht schwer. Das ist, oder überhaupt, was möchtest du denn spielen? Es gibt einen riesigen Bereich da und es ist halt ganz, ganz schwierig, das vernünftig auseinander zu definieren.
Es ist schwer. Computerspiele sind in einer schwierigen Position. Sie sind spät im Kapitalismus entstanden, das heißt, sie sind als Produkte entstanden im Endeffekt und sind die ersten Jahre einfach nur als solche gesehen worden. Das heißt, die haben nicht unbedingt den Hintergrund und die Verbindungen zu anderen Kunstformen, die ich gerne hätte, auch persönlich und mehr sehen würde, aber da fehlt viel. Und das heißt, die Art und Weise, wie Computerspiele noch gesehen werden von Journalisten, von normalen Menschen und teilweise auch von den Entwicklern, ist als ein Produkt, einfach nur ein Produkt. Und das muss sich ändern. Und zwar auf allen Seiten, nicht nur auf der Seite der Journalisten, auch auf der Seite der Entwickler, wenn sich da was ändern soll.
Computerspiele sollten mehr als Medium bzw. Kulturgut betrachtet werden und weniger als Produkt, sagt Jonas Kyratzis. Vielen Dank an ihn und natürlich an Jan Müller-Michaelis für dieses Gespräch. Und das Gespräch gibt's in noch längerer Version nach der Sendung auf breitband.dradio.de, dort dann die ungeschnittene Variante. Daniel Rosenfeld, besser bekannt als C418, so nennt sich der Nachwuchskomponist und Musiker, der durch seinen Soundtrack für ein Spiel für den Indie-Hit Minecraft bekannt wurde. Und das eben gehörte Stück, das nahm er für den 2D-Top-Down-Shooter Catacomb Snatch auf. Und dieses Spiel und den Soundtrack gibt es als freien Download auch im Internet und die Links dorthin wie immer auf breitband.dradio.de.
Aber bevor Sie jetzt sofort ins Netz abwandern, wollen wir Ihnen den Macher dieser alternativen Computerspielmusik noch etwas genauer vorstellen. Daniel Rosenfeld hat die Musik für eines der erfolgreichsten Indie-Games gemacht. Wir haben es gerade schon gehört, Minecraft. Und Julia Eichmann hat den Komponisten etwas genauer kennengelernt bei dem Amaze-Festival.
Das erste Mal, als unser alter, dreckiger PC, ich glaube, wir haben Vollgas gespielt oder Full Throttle, und wir hatten eine Soundcard installiert, und das war das erste Mal, dass ich von einem Computerspiel Ton gehört habe und diese Leute in dem Spiel haben gesprochen. Macht sie fertig. Und das war sowas Faszinierendes für mich, sowas Unmögliches, dass ein Computer Töne ausgeben kann. Ich glaube, seitdem war ich wirklich unendlich fasziniert im Computer und deren Möglichkeiten.
Da nannte sich C418 noch Daniel Rosenfeld, war gut 10 Jahre alt und lebte mit seiner Familie in Chemnitz.
Computer und Töne lassen ihn von da an nicht mehr los. Immer im Windschatten seines großen Bruders, der sich auch bemüht, auf einem Computer Musik zu schreiben. Damals, als man dafür statt Noten noch hexadezimale Codes in den Rechner einspeisen musste.
Ich war daran interessiert, aber ich fand es zu kompliziert. Aber dann hat irgendwann mal mein Bruder gemeint, ja, du musst mal Ableton Live probieren, das können sogar Idioten machen. Und ich habe gedacht, ich bin ein Idiot. Und deswegen habe ich versucht, mal Musik zu schreiben.
Wenn Daniel Rosenfeld über seine eigene Arbeit spricht, hören die langen, schmalen Finger auf, wilde Figuren in die Luft zu malen. Vor allem, wenn es um sein ganz frühes Frühwerk geht, wiegelt der 23-Jährige ab. Gott sei Dank war das nicht immer so, sonst wäre ihm wohl die Chance seines Lebens entgangen. Die begegnete dem Autodidakten vor wenigen Jahren im Chat einer Indie-Game-Community. Daniel Rosenfeld, alias C418, stellte dort seine Musik vor. Der schwedische Programmierer Markus Persson, alias Notch, seine selbst gebastelten Games.
Irgendwann mal hat er halt angefangen, sein schlechtes Blockspiel zu basteln, was damals noch schlecht war. Und er hat gefragt, ob ich Interesse hätte, ein bisschen Musik dafür zu machen. Und ich fand, das Spiel war so abstrakt, dass ich es unbedingt machen wollte. Und so sind wir halt zusammengekommen und plötzlich ist Minecraft explodiert.
Unvorhersehbar für alle Beteiligten. Schließlich war das Spiel rund um die grobklotzige Pixelwelt zu dieser Zeit noch denkbar schlicht. Man konnte Blöcke wegnehmen und neu einbauen. Genau darin lag der Reiz für den Komponisten.
Wenn man dieses Spiel sieht und diese 8, naja, eigentlich 16-Bit-Grafiken sieht, ist, dass man Chiptune haben möchte. Und das ist, was ich nicht wollte, weil das ist das Einfachste, was man machen könnte. Und deswegen habe ich mir überlegt, irgendwas anderes und Dezentes zu machen, was einfach einen Kontrast gibt. Und ich glaube, das hat funktioniert. Ich glaube, ich könnte mir Minecraft jetzt nicht mehr als 8-Bit-Musikspiel vorstellen.
Er nicht und viele Minecraft-Spieler auch nicht. Wem die dezente Musik überhaupt auffällt, dem gefällt sie meist auch. Beruhigendes Klavier, sphärische Synthesizer, merkwürdig nennt ihr Schöpfer sie. Seinen zahlreichen Fans auf der ganzen Welt gefällt es. Sie schreiben dem Musiker nicht nur rege Fanpost, sondern kaufen auch seine Alben im Netz. Mittlerweile kann Daniel Rosenfeld davon leben. Das bringt ihn in die angenehme Situation, nicht jeden Job annehmen zu müssen. Denn die Arbeitsbedingungen für Videogame-Komponisten sind längst nicht immer rosig.
Die werden quasi zum letzten Monat hergeholt, weil das Spiel schon fast fertig ist. Wir haben aber keine Musik. Mach mal Dubstep für 15 Minuten, hier ist 50 Euro. Und das ist mir noch viel zu oft in der Industrie und ich möchte, dass das nicht mehr passiert.
Auch in der Indie-Szene wird die Arbeit der Komponisten nicht immer gewürdigt. Hier wie dort, ob der Komponist in den Prozess der Spielentwicklung einbezogen wurde, mitgestalten und mitbestimmen durfte, hört man.
Größtenteils ist die Musik passabel und man kann nichts dagegen sagen.
Aber Ausreißer nach unten gibt es immer.
Far Cry 3 hat Dubstep. Ubisoft hat gemeint, schreib Dubstep. Aber der Komponist, der die Musik geschrieben hat, weiß nicht, wie Dubstep funktioniert, also klingt das wie Fürze.
Aber nicht immer wird die Musik stiefmütterlich behandelt. Mittlerweile geht die Tendenz dahin, Filmkomponisten mit dem Sound für die Spiele zu beauftragen, zumindest bei den großen Playern. Das Thema für Crysis 2 etwa komponierte Oscar-Preisträger Hans Zimmer.
Und es klingt nicht gut im Spiel.
Aber das ist Daniel Rosenfeld egal. Hauptsache, die Musik in den Indie-Games bleibt so herrlich seltsam.